Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen.
Bundesklick. Das Berliner Parlament lotet die Optionen für das E-Voting aus. Demokratiesimulation. Woran Online-Wahlen bislang scheiterten. Leitlinien. Die österreichische Bürgerrechtsorganisation Epicenter.works legt Ethikempfehlungen für die App-Entwicklung vor. Und das digitale Logbuch. Cumuli Panaschade.
Schlüsselfrage für uns ist daher sicherlich, welche Chancen, Herausforderungen und Schwierigkeiten würden mit der Einführung von E-Voting in Deutschland einhergehen.
So brachte Kai Gehring, Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag, die Debatte um elektronische Wahlen auf den Punkt. Während der Corona-Pandemie hat das Thema wieder an Aufmerksamkeit und an Aktualität gewonnen. Die Akzeptanz für Online-Wahlen, die steigt. Und der Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung will jetzt klären, ob und wie E-Voting bei politischen Wahlen hierzulande eingeführt werden kann. Haben wir denn eigentlich schon die Technik für sichere, gleiche und geheime Wahlen, Peter Welchering?
Ja, auf diese Frage, wie Radio Erevan zu antworten, hat natürlich in diesen Zeiten schon was Zwiespältiges. Aber man muss es, denn es ist tatsächlich so. Im Prinzip ja, aber der Einsatz würde sehr teuer und es würde nicht bei allen Wahlen klappen und es bleiben Restrisiken. Klappen würde es etwa nicht bei Kommunalwahlen, bei denen ein Wähler 60 Stimmen oder mehr vergeben kann, bei dem er kumulieren, Stimmen zusammenfassen oder panaschieren auf verschiedene Listen verteilen kann. Da geraten nämlich die Sicherheitsmechanismen fürs E-Voting an ihre Grenzen. Und die organisatorischen Voraussetzungen dafür insgesamt in den ausführenden Behörden und in den Ministerien, die sind einfach überhaupt noch nicht da. Das hat sich während der Pandemiezeit übrigens auch sehr deutlich gezeigt. Der Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, der hat jetzt kürzlich ein Expertenhearing dazu veranstaltet. Da wurden denn auch massive Sicherheitsbedenken vorgetragen, auch organisatorische Defizite diskutiert. Aber es wurde auch der Stand der Technik ganz gut vorgestellt. Und ganz oft war auf diesem Expertenhearing dann die Meinung zu hören, wir wollen langfristig E-Voting, wir müssen uns aber über den Weg dahin erst doch klar werden. Und auf diesem Weg, da gibt es eben viele technische und organisatorische Hürden. Und da müssen wir aufpassen, dass die nicht einfach bei der Diskussion unter den Teppich gefegt werden.
Welche Hürden das sind, aber auch welche Chancen in der Politik und auch bei Wahlexpertinnen und Wahlexperten gesehen werden, das haben wir zusammengefasst.
E-Voting ist zeit- und ortsunabhängig und ich kann bis kurz vor Wahlschluss meine Stimme noch abgeben. Etwas, was sicherlich geholfen hätte, wenn Sie sich die Situation vor den Berliner Wahllokalen bei der Bundestagswahl noch mal in Erinnerung rufen. Die Stimmauszählung ist fehlerfrei und natürlich ist E-Voting auch im Zuge der Diskussion um die Pandemie, weil mit E-Voting sehr einfach die Hygienemaßnahmen eingehalten werden kann, zunehmend diskutiert worden.
So Simone Ehrenberg-Silies, Seniorberaterin am Institut für Innovation und Technik in Berlin über die Vorteile des E-Votings. Die Online-Wahl wird in vielen politischen Diskussionen häufig mit der Briefwahl verglichen. Allerdings sei bei der Online-Wahl der Aufwand fürs Auszählen der Stimmen sehr viel geringer, wird argumentiert. Aber beiden gemein sei die Tatsache, dass eben nicht in einem Wahllokal, also in einer kontrollierten Umgebung gewählt wird, sondern zu Hause. Im Falle von E-Voting am PC oder mit dem Smartphone. Und dabei können die Wählenden von Dritten unter Umständen beeinflusst werden. Die Informatikprofessorin Melanie Vollkammer vom Karlsruher Institut für Technologie kennt ein Mittel dagegen.
Es gibt Maßnahmen, die die Gefahr reduzieren können. Das sogenannte Vote-Updating, das ist auch das, was in Estland eingesetzt wird. Die Idee dabei ist, dass ich meine Stimme elektronisch beliebig oft überschreiben kann und nur die letzte Stimme wird gezählt.
Die Manipulationsgefahr sinkt, wenn die Wählenden innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes ihre Meinung und damit Stimmabgabe noch einmal verändern können. Dass ihre Stimmen richtig ausgezählt wurden, können die Wählenden überprüfen, wenn nach der Wahl Prüfzahlen veröffentlicht werden, die ihnen nicht öffentlich zugeordnet werden können. Wenn allerdings die Verbindung zwischen Wahl-PC und Wahlsystem belauscht wird, dann ist das Wahlgeheimnis gefährdet.
Auch hier gibt es Techniken, die vorgeschlagen worden sind, die Gefahr zu reduzieren. Das sogenannte Code-Voting. Was ist damit gemeint? Man bekommt per Brief ein sogenanntes Code Sheet. Auf dem Code Sheet ist für jeden Kandidaten, für jeden Wähler eine individuelle Nummer, ein sogenannter Code, angegeben. Und die Idee ist, dass ich nicht mehr auf dem Interface meinen Kandidaten auswähle, sondern ich stattdessen also die entsprechende Nummer eingebe.
Allerdings wird der Aufwand dafür bei Kommunalwahlen, bei denen Wählende vielleicht 60 Stimmen oder mehr haben, sehr groß. Bei allen technischen Sicherungsmaßnahmen bleibt eine Erkenntnis: Online-Wahlen sind prinzipiell anfällig.
Weil man kann einfach Manipulationen nicht grundsätzlich verhindern. Das Wichtige ist aber, dass sie erkannt werden und entsprechend entweder behoben werden können oder ich entsprechend darauf reagieren kann, beispielsweise mit einer Neuwahl.
Deshalb plädieren viele Politikerinnen und Politiker dafür, E-Voting zunächst einmal intensiv außerhalb von staatlichen Wahlen zu erproben. Anne Busch-Heitzmann vom Institut für Innovation und Technik schlägt vor:
Wenn E-Voting eingeführt wird in einem Land, und zwar nachhaltig und sicher und mit entsprechender Akzeptanz in der Bevölkerung, braucht es einen schrittweisen experimentellen Prozess mit Pilotprojekten.
Ja, solch einen experimentellen Prozess mit vielen Pilotprojekten, den gab es ja in der Corona-Zeit. Welche Erfahrungen wurden denn da überhaupt gesammelt, Peter?
Sehr gemischte Erfahrungen. Also beispielsweise haben Studierende und Lehrende von Universitäten berichtet, dass bei Online-Gremienwahlen durch E-Voting die Wahlbeteiligung massiv erhöht werden konnte. Das war ein Plus. Auf Mitgliederversammlungen von Vereinen, auch auf Hauptversammlungen von Konzernen dagegen, da gab es Unregelmäßigkeiten immer mal wieder, die häufig auf technische Probleme zurückzuführen waren. Also bei den Online-Wahlen, die Corona-bedingt stattgefunden haben, da kann man die ganze Palette von gut gelaufen bis hin, so geht das auf gar keinen Fall in der letztlichen Bewertung anbringen.
Die Informatikprofessorin Melanie Volkammer hat ja in der Diskussion immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier in Sachen E-Voting eine Fehlerkultur bräuchten. Das heißt, wir müssten Fehler, Manipulationen beim E-Voting erkennen und dann eben auch daraus lernen können, damit entsprechend umgehen, gegebenenfalls auch eine Wahl wiederholen. Sind wir da weitergekommen in der Pandemie?
Also in einem Punkt gab es sicherlich Fortschritte, weil es sind sogenannte kryptografische Wahlprotokolle entwickelt worden, die Ende zu Ende verifizierbar sind. Und mit denen können Fehler und Manipulationen natürlich auch nicht in jedem Fall verhindert werden, aber ganz, ganz oft vermieden werden und vor allen Dingen, sie können dann auch erkannt werden. Aber dann kommt es eben darauf an, aus diesen Fehlern zu lernen. Und da fehlt uns in Sachen E-Voting noch ein bisschen die Lernkultur in Deutschland. Das hat sich eben in der Pandemie auch gezeigt.
Was muss denn passieren, damit solch eine Lernkultur entstehen kann? Bessere technische Aufklärung?
Ja, die auf jeden Fall auch. Mehr technisches Wissen auf Seiten derer, die Online-Wahlen durchführen wollen, das ist unabdingbar. Denn die Manipulations- und Sicherheitsrisiken sind da häufig eine völlig unbekannte Größe oder werden zumindest massiv unterschätzt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt: Mit einer Online-Wahl befasste Behörden müssen Fehler, die dort passieren, auch ernst nehmen und dann die Konsequenzen daraus ziehen. Da dürfen dann beispielsweise technische Probleme oder verhinderte Stimmabgaben nicht einfach als Beeinträchtigung gewertet werden, die man nie ganz ausschließen könne, sondern da muss nachgearbeitet werden. Und da brauchen wir tatsächlich auch noch eine völlig andere Fehlerkultur. Da brauchen wir einen Bewusstseinswandel. Und deshalb ist es auch sehr gut und wichtig, dass die Karlsruher Informatikprofessorin Melanie Volkammer bei ihren Einschätzungen zum E-Voting genau immer darauf hingewiesen hat.
Ist denn angesichts der zahlreichen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die eine Online-Wahl benötigt, der Grundsatz der Nachvollziehbarkeit einer Wahl überhaupt noch anwendbar?
Ja, das Problem ist, damit die Wahl nachvollziehbar bleibt, müssen eben enorm viele technische Absicherungen getroffen werden. Die lassen sich in ihrer Komplexität nur mit großem Aufwand vermitteln. Besser sieht es dabei den organisatorischen Maßnahmen aus. Allerdings sind da in der Pandemiezeit auch die meisten Fehler passiert. Und die aufsichtsführenden Behörden, das muss man sozusagen in der Konklusion auch sagen, die haben insgesamt wenig Bereitschaft gezeigt, aus diesen Fehlern zu lernen. Der eigentliche Wahlvorgang, der kann auch bei digitalen Wahlen für jeden nachvollziehbar gestaltet werden. Aber der Aufwand dafür, der ist unglaublich hoch. Und dieser Aufwand ist eben bei den bisherigen digitalen Wahlen auch nicht betrieben worden. Stattdessen hieß es dann oft, da müssen sie halt ein wenig vertrauen. Das läuft eben dem System der Checks and Balances in der rechtsstaatlichen Demokratie zuwider.
Können E-Voting-Systeme wirklich sicher und integer für öffentliche Wahlen verwendet werden? Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wer bewusst und vorsichtig umgeht mit seinen elektronischen Begleitern, der hat bei der Installation einer neuen Smartphone- oder Tablet-App oft ein schlechtes Gefühl. Denn wer weiß schon so genau, worauf diese App alles zugreifen wird. Selbst wenn nicht die Kamera oder das Mikrofon freigeben, den Zugriff auf die Adresskartei natürlich bestätigen muss. Das Einzige, was man doch wirklich weiß, ist, dass das Smartphone mittlerweile das halbe Leben bestimmt und deshalb extrem sensiblen Umgang verlangt. Das stellt vor allem die Entwicklerinnen und Entwickler von Apps für öffentliche Dienstleister vor große Herausforderungen. Denn sie müssen ganz besonders transparent und sicher agieren, wollen sie, dass die Apps auch genutzt werden. Nicht zuletzt die quälende Diskussion um die Corona-Warn-App haben das deutlich gemacht. Deshalb haben sich Expertinnen und Experten für digitale Bürgerrechte überlegt, wie man die Entwicklung solcher bürgerfreundlichen Apps unterstützen kann. In einem von der Stadt Wien geförderten Pilotprojekt hat nun die österreichische NGO Epicenter.works ethische Leitlinien für die Entwicklung von Apps herausgebracht. Sprecherin Petra Schmidt habe ich nach der Motivation dazu gefragt.
Wir sind ja eine Grundrechts-NGO für gelebten Datenschutz und damit war es uns auch wichtig, dass man sich eben um dieses Thema App-Entwicklung auch mal Gedanken macht, weil es ja heutzutage ein sehr prominentes Thema auch ist, weil die hauptsächliche Internetnutzung passiert ja mit Handys. Und damit wollten wir auch ein Role Model eben für App-Entwickler verfassen, statt im Nachhinein immer nur zu kritisieren und dazustehen und zu sagen, nein, so geht das nicht. Da kam uns das eben sehr gelegen, dass es diesen Wiener Projektfonds vom digitalen Humanismus der Stadt Wien gibt. Die haben uns auch unterstützt mit diesem Projekt. Und wir haben da so ein Team mit unterschiedlichen Expertinnen zusammengestellt, um so einen Rundumblick zu entwickeln auf das Thema. Und daraus haben wir dann Fragen entwickelt, die eben in dieser speziellen Mischung von Soft und Hardware stecken, was eben so Apps ausmacht.
Und diese Leitlinien sollen also ganz konkrete Anforderungen formulieren an App-Entwickler, worauf sie achten sollen oder was sie auch sein lassen sollen. Was sind denn die wesentlichen Inhalte, die sie zu Herzen sich nehmen sollen, wenn sie Apps entwickeln?
Ja, vielleicht ist der wichtigste Punkt dabei, dass es um eine Strategie bei dieser App-Entwicklung geht, wenn es um die öffentliche Hand geht, also wenn da App-Entwicklungen stattfinden. Weil wir eben auch gesehen haben, dass steuerfinanzierter Code für offene Software hergenommen werden muss und nicht für proprietäre Software geschrieben werden muss. Und da ist eben so die ganz einfache Faustregel, dass es eben Public Money, Public Code, Public Space und das Ganze in Open Source. Und dass es eben auch nicht verhandelbar sein sollte, über diese Themen zu reden, wenn es um proprietär oder um offenen Code geht. Dieser Leitfaden Ethics in Apps ist sozusagen ein Schwerpunkt auf die selbstbestimmte Nutzung von den Userinnen. Das heißt also, dass ich als Userin mehr Selbstkontrolle habe, mehr Kontrolle über den Datenschutz habe und dass ich auch eine Wahlfreiheit habe, was diese Datennutzung der Betreiberinnen betrifft. Also das können eben Behörden sein oder auch Unternehmen. Aber es geht eben hauptsächlich um diese Wahlfreiheit, die ich ja heutzutage oft nicht habe. Da geht es eben darum, dass man einen Leitfaden hat, der beim App Store beginnt, dann eben sich auch mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen auseinandersetzt, bis hin zu Betriebssystemen oder mit vorinstallierten Apps, die man eben nicht los wird, wenn man nicht mindestens ein halbes IT-Studium absolviert hat. Außerdem ist es aus unserer Sicht eben notwendig, dass die Userinnen auch wissen, wie lange man ein Handy benutzen kann, also eventuell auch mit einer veralteten Softwareversion, dass man aber ein gesetztes Datum hat, um zu wissen, wann diese Obsoleszenz durch fehlende Updates zuschlägt. Und es muss eben die Möglichkeit offen sein, dass man das auch mit alternativen Systemen weiter betreibt, dieses Gerät, also wie es zum Beispiel bei Linux mit alten Computern möglich ist. Und dann war halt noch ein ganz großes Thema die fehlende Transparenz, weil aktuell ist es halt für Nutzerinnen kaum bis gar nicht möglich zu erfahren, welche Daten durch die Nutzung der Apps von Dritten verwendet werden oder dieser Nutzung halt auch ernsthaft zu widersprechen. Und das war so die Idee von Ethics in Apps, dass all diese Zustände geändert werden müssen, und wir erstmal einen Leitfaden entwickeln, um eben nicht im Nachhinein als die Feuerwehr dazustehen. Deshalb hilft es also im besten Fall bereits vor der Entwicklung der App als Checklist.
Was wird denn da ganz konkret geregelt oder woran sollen ganz konkret App-Entwicklerinnen und Entwickler denken in Sachen Datenschutz und Informationsfreiheit?
Wir finden also, dass ein ernst genommener Datenschutz wirklich schützen muss und eben den Userinnen eine wirkliche Wahlmöglichkeit zur Einwilligung oder zur Ablehnung geben muss. Und da sehen wir halt, dass da momentan schon sehr, sehr viel Übergriffigkeit herrscht in diesem App-Markt. Dann haben wir halt auch festgestellt im Laufe dieser Arbeit an diesem Projekt, dass diese Zustimmung oder Ablehnung eben sehr kleinteilig zu gestalten ist, um da eben die maximale Wahlmöglichkeit auch offen zu lassen und auch gleichzeitig die Zwecke der Datenverarbeitung zu erklären, weil je transparenter die Zwecke sind, desto eher habe ich vielleicht auch eine freiwillige Zustimmung der Userinnen. Wir haben uns da Gedanken gemacht, wie man diesen Datenschutz also möglichst nachvollziehbar und transparent gewährleisten kann. Und wir fanden eben da ein Ungleichgewicht zwischen den Userinnen und den Anbieterinnen. Also im Speziellen, wenn es jetzt um staatlich finanzierte Apps geht, muss die Zustimmung und die Datenfreigabe eben sehr transparent und sehr fair gestaltet sein. Weil nur so bekomme ich Vertrauen in die Technik und in die Digitalisierung, die damit zusammenhängt. Und wenn es um Informationsfreiheit geht, das richtet sich also direkt an Verwaltungen und Behörden, um eben verbindliche Qualitätsstandards für den Zugang zu definieren. Also wenn Verwaltungen um Apps erweitert werden, muss das eben denselben Standard haben wie in der Papierwelt. Und da geht es dann auch zum Beispiel um die Zeit, weil die Zeit der Userinnen auch wichtig ist und die Arbeit wird mit Apps eben gerne auf die Userinnen abgewälzt. Und das sollten eben Apps grundsätzlich nicht tun und schon gar nicht Apps, die der Verwaltung dienen.
Können Sie das mal am Beispiel klar machen, wie sich das auswirken soll?
Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Papierformular und da muss ich 3 Zeilen ausfüllen. Wenn ich aber auf einmal ein nicht analoges Formular habe und da muss ich dann 10 Seiten ausfüllen und die muss ich dann noch an 2 Stellen versenden, dann wird es halt schwierig. Also es geht einfach darum, dass ganz viele Geschäftsmodelle ja sozusagen Einsparungen damit machen, indem sie diese Arbeit aus der App heraus an die Userinnen auslagern. Also Beispiel Flugbuchung. Habe ich früher ein Reisebüro gehabt, hat jemand für mich gemacht. Heute mache ich das alles selbst. Ich bin sozusagen das Reisebüro in der Hosentasche. Ich kann also bei einer staatlichen App habe ich ja keine Möglichkeit zu sagen, nein, dieser App Store oder diese App gefällt mir nicht. Ich nehme jetzt eine andere. Und deshalb muss ich eben in diesem öffentlichen Bereich noch wichtiger als bei kommerziellen Apps den Informationsabfluss auch offenlegen und diese Wahlfreiheit gewährleisten.
Oft geht es ja auch ganz klar darum, dass zum Teil eben halt auch Geld fließt, dass die Nutzung von Apps zum Beispiel auch Geld kostet oder dass damit auch Geld verdient wird. Was wollen Sie denn im Kontext von Verbraucherrechten klarstellen?
Also zuerst ging es uns da überhaupt nicht bei unseren Gedanken um Geld. Das war so eins der Themen, was dann auf Stelle 15 des Manifests folgte. Sondern für uns war ein ganz wichtiges Thema, die Kontrolle über die Sensoren zu behalten. Das war so eins der ersten Sachen, die da aufgepoppt sind in den Diskussionen mit den Fokusgruppen. Was in den Fokusgruppen auch ganz vorne aufgepoppt ist, war, dass man die Zeit und die Intention der Userinnen respektiert. Also man muss es sozusagen einfordern, dass der Intent, warum ich eine App nutze, auch respektiert wird und nicht so, du suchst nach irgendwas und bekommst, was ich dir verkaufen möchte. Also als Verbraucherinnenrecht ist natürlich die komplette Kontrolle über mein Telefon auch ganz wichtig, weil ich kaufe einen Gegenstand und bin formal gesehen Eigentümer dieses Gegenstands, aber ich bin eigentlich nur Besitzerin, weil möglicherweise zusätzliche Services darauf gekoppelt sind, also zum Beispiel App Stores oder Cloud-Dienste. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass eben das nicht ist, dass diese Kopplung stattfindet. Also, dass ich tatsächlich eine komplette Kontrolle, ein komplettes Eigentum über dieses Gerät habe. Und es muss eben auch in diesem Zuge aufhören, dass ich ein halbes IT-Studium benötige, um vorinstallierte Apps loszuwerden, die ich vielleicht nicht möchte, weil sie Dinge tun, die ich auch nicht möchte. Dazu gehört natürlich auch erstmal diese Information überhaupt zu haben, was tut diese App, damit ich weiß, dass ich das nicht möchte, was diese App tut. Das allerwichtigste Recht, was sehr häufig in der Fokusgruppe dann diskutiert wurde, war, diese Profilbildungen zu verhindern. Damit ich also eben eine Zustimmung geben muss für eine Profilbildung und die nicht immer automatisch heimlich im Hintergrund stattfindet.
Welche App-Entwicklerinnen und Entwickler sollen sich denn ganz konkret mit ihren ethischen Leitlinien auseinandersetzen und sie befolgen? Haben Sie da eine ganz klare Zielgruppe vor Augen, von denen Sie meinen, dass Sie sie auch tatsächlich wirkungsvoll adressieren können?
Also wir hoffen das natürlich sehr, dass wir es wirkungsvoll adressieren können, weil unser Hauptfokus zunächst erstmal in den öffentlichen Sektor geht. Weil gerade im öffentlichen Sektor eben oft sehr wenig Budget dafür ist. Es ist aber Steuergeld und es gibt aber sehr wenig Expertise. Also vor allem in digitaler Projektumsetzung. Und da spielt dann auch oft Zeit eine Rolle. Komischerweise sind aber Aufträge aus der öffentlichen Hand bei der Wirtschaft aus unterschiedlichen Gründen sehr beliebt. Und die Empfehlung dieser Unternehmen führt aber dann oft dazu, dass man eben teure oder proprietäre oder beides Produkte verkauft bekommt. Und wenn diese proprietären Produkte dann mal implementiert sind, dann werden diese speziellen Anwendungen, die die Verwaltung dafür braucht, auf Basis dieser Plattformen programmiert. Und dann bin ich in diesem proprietären Code gefangen. Und das mündet dann eben oft in so ein Desaster aus Abhängigkeiten. Und aus Datenschutzsicht ist es ja sowieso eine ganz schwierige Geschichte mit proprietärer Software, weil das eben oft Blackboxen sind. Ich weiß nicht, was die im Hintergrund tun. Da sind Teile von Code drin, die ich nicht kontrollieren kann. Und teuer ist die ganze Sache meistens auch. Das war eben die Idee, dass man hier von Anfang an eine Hilfestellung hat, die man beachten kann. Und dieses Ethics in an App-Manifest versucht, einen Vorschlag zu machen, wie man eben eine bessere App-Entwicklung machen könnte. Und dieses frei zugängliche Werk ist ein Leitfaden und eine Hilfestellung und hilft eben vielleicht im Vorfeld nachher Probleme zu verhindern. Und wenn nach der Verwaltung oder neben der Verwaltung sich dafür auch andere interessieren, herzlich willkommen. Es steht da, es ist Open Source, es ist frei zugänglich, man kann es nutzen. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn die andere Anwendungsmöglichkeit wäre daraus, eine Art Qualitätssiegel zu entwickeln. Also so eine Art App-Ampel, so wie die Lebensmittelampel ja auch eine Art Hilfestellung geben soll für User, die sich nicht 24/7 mit Digitalisierung beschäftigen wollen. Das wäre dann eben auch die Idee, eine Entscheidungshilfe für Verbraucherinnen zu sein.
Über ethische Leitlinien für die Entwicklung von Apps sprach ich mit Petra Schmidt von epicenter.works in Wien.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 18.023.
Entschuldigung, ich hab mir verwählt.
Haha, Knacki, ich kenn doch deine Stimme und dann verwählt. Wer wählt denn heute noch, sagst du nicht? Siri, klingel mal beim Dicken.
Nee, Dicker, meine Siri ist Alexa. Die hört jetzt auf Siggi.
Siggi, den Namen hat sie verdient. Dauernd zickt sie rum. Wie kann ich dir helfen? Hau ab, sage ich, und weg ist sie. Das mit der künstlichen Intelligenz, das habe ich mir anders vorgestellt.
KI gibt's doch gar nicht. Fängt an mit der Autokorrektur. Ich schreibe Rest in Peace in eine Trauerbekundung und dann steht da Restaurant in Peace.
Ja, du sollst konsumieren, nicht korrigieren. Dafür gibt's die offenen Löcher. Und bald wirst du deine Telefonspammer sogar sehen.
Sehen muss ich niemand.
Schaltest du ab, wenn bei Zoom plötzlich dein Traumwesen auftaucht?
Woher will Zoom wissen, wer mein Traumwesen ist?
Stimmanalyse, Knacki. Blickkontakt, Körpersprache.
Bei Zoom? Da quatscht meistens nur der Boss.
Und die Leute, die zuhören? Hast du noch nie jemanden Sympathisches angeglotzt, während dein Boss quatscht?
Na klar.
Siehste. Die richtige Software könnte dir aus der Summe der Leute, die du interessant findest, dein Traumwesen zusammentindern, dem du jeden Wunsch erfüllst. Jeden.
Aber ich guck ja nur.
Digital geht nix heimlich, Knacki. Deine Augen verraten alles, auf welche Kachel du guckst und wie du draufglotzt.
Ich hab die Kamera aber aus, sonst ruckelt der Ton im Neuland.
Das klappt im Neuland auch mit ausgeknipster Kamera.
Aber wenn meine Vorlieben, meine Reaktionen, meine Lieblingsmenschen berechnet werden, kann ich bei der Wahl nicht online kumulieren und panaschieren lassen? Dann wäre doch die teure E-ID in der Blockchain überflüssig. Hat doch eh kaum Datenschutz, habe ich gehört.
Nee, das braucht man wohl für die Sicherheit deiner digitalen Börse mit bald all deinen Daten drin.
Aha, Blockchain. Endlich mit Datenschutz?
Nee, Knacki, nicht so richtig.
Das nicht prima zur Luca-App? Hab gehört, da ist ID-Wallet schon drin und Datenschutz klappt auch nicht so richtig. Echt Panne.
Schade.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Elon Musk will Twitter übernehmen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Der Multimilliardär Elon Musk hat angekündigt, den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen zu wollen. Dafür machte er allen Anteilseignern das Angebot, ihre Twitter-Aktien für rund 54 US-Dollar je Stück zu übernehmen. In den vergangenen Wochen war Musk durch Aktienkäufe bereits zum größten Aktionär der Plattform geworden. Er hält einen Anteil von 9,2%. Twitter will sich gegen die Übernahme wehren. Als Gegenmaßnahme sollen laut Medienberichten andere Aktionäre die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Anteile günstig zu kaufen, um so die Übernahme zu verteuern und zu erschweren. Als Grund für sein Interesse an Twitter gab Musk an, die Redefreiheit auf der Plattform stärken zu wollen.
Die USA machen bei Russland-Sanktionen Ausnahmen.
Und zwar für bestimmte Technik und Dienstleistungen, die der privaten Kommunikation über das Internet dienen. Sie dürfen wieder aus den USA nach Russland verkauft werden. Das US-Finanzministerium erteilte die dafür nötige Lizenz. Ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen in den USA, die sich für Bürgerrechte einsetzen, hatte im März in einem offenen Brief an US-Präsident Joe Biden appelliert, solche Ausnahmen bei den Sanktionen zu ermöglichen. Die Begründung: Eine Einschränkung des Internets in Russland könne die Unterdrückung durch die russische Regierung unnötigerweise fördern und Personen treffen, die versuchten, Widerstand gegen den Ukraine-Krieg zu organisieren.
Google erleichtert den Umstieg von iOS zu Android.
Wer von einem iPhone auf ein Smartphone mit Android als Betriebssystem umsatteln will, hatte es bislang schwer, wichtige persönliche Daten aus dem Apple in den Google-Kosmos zu übertragen. Als Hilfestellung hat Google im Apple App Store jetzt die Anwendung Switch to Android veröffentlicht. Damit lassen sich unter anderem Kontakte, Kalendereinträge, Videos und Fotos kabellos von einem iPhone auf ein Android-Smartphone weitergeben. Von Apple gibt es schon seit längerem die Android-App Move to iOS, die in ähnlicher Weise den Umstieg in umgekehrter Richtung erleichtert.
Eine App hilft Parkinson-Patienten.
Ein Symptom von Parkinson und anderen Tremorerkrankungen ist ein starkes Händezittern. Damit ist es kaum noch möglich, Smartphones und Tablets zu bedienen. Eine neue, kostenlose App namens Stable soll hier Abhilfe schaffen. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Parkinson-Gesellschaft entwickelt. Stable erfasst die Zitterbewegungen mithilfe des Bewegungssensors im Gerät. Die Bildschirmanzeige wird dann in Echtzeit so verschoben, dass das sichtbare Bild stabil bleibt. Zudem verzichtet die angepasste Bedienoberfläche auf Wischgesten.
2021 sind die Umsätze der Chip-Hersteller stark gestiegen.
Im Vergleich zum Vorjahr um rund 26%. Das geht aus Daten des Marktforschungsunternehmens Gartner hervor. Demnach setzten Chip-Hersteller im vergangenen Jahr insgesamt 595 Milliarden US-Dollar um. Fast ein Viertel des Marktes entfiel allein auf die Unternehmen Samsung und Intel. Die starke Umsatzsteigerung hängt mit der weltweiten Chipknappheit zusammen. Durch die hohe Nachfrage sind Verkaufspreise für Halbleiter deutlich gestiegen.
Europol hat ein bedeutendes Hackerforum geschlossen.
Das Raid Forums galt als einer der größten Treffpunkte und Marktplätze für Cyberkriminelle. Darüber wurden unter anderem Zugangsdaten zu Firmennetzen gehandelt, aber auch Millionen illegal beschaffter Kreditkarten und Kontodaten samt Sozialversicherungsnummern. Polizeikräfte aus mindestens 6 Ländern beschlagnahmten gemeinsam die Server und Internetdomains des Dienstes. Zudem wurden der Administrator des Forums, ein 21-jähriger Portugiese, und 2 Komplizen verhaftet.
Sternzeit, 16. April. Die Osterregel und ihre Fehler. Heute Abend um 20.55 Uhr ist Vollmond. Und weil dies der erste seit Frühlingsanfang ist, ist am darauffolgenden Sonntag Ostern, also morgen. Diese Osterregel geht auf das Konzil von Nicäa im Jahr 325 zurück. Allerdings erfolgt die Bestimmung des Osterdatums nicht aufgrund astronomischer Beobachtungen, sondern mit Hilfe eines ausgeklügelten Rechenzyklus. Der beschreibt die Abläufe am Himmel recht gut, aber nicht ganz perfekt. Immerhin 10-mal in diesem Jahrhundert passt das Himmelsgeschehen nicht zum Osterdatum. Das nächste Mal ist das 2038 der Fall. Dann ist am 21. März Vollmond, einen Tag nach Frühlingsanfang. Also müsste rein astronomisch gesehen am folgenden Sonntag Ostern sein, noch im März. Tatsächlich ist Ostern dann erst 4 Wochen später. Denn für den Osterzyklus wird immer der 21. März als Frühlingsanfang genommen, auch wenn er astronomisch 1 oder 2 Tage früher liegen kann. Ganz kurios geht es 2045 zu. Dann ist am Samstag, den 1. April, Vollmond. Doch es ist nicht am 2. April Ostern, sondern erst eine Woche später. Das liegt daran, dass laut Rechenzyklus der Vollmond erst am 2. April eintritt. Auch bei der Mondphase weicht die Theorie hin und wieder vom Himmelsgeschehen ab. Zu Ostern leuchtet dann, das gibt es nur selten, ein abnehmender Halbmond. In diesem Jahr passt die Rechenregel zu den Abläufen am Firmament. Der Vollmond heute Abend markiert den Beginn der Osternacht.
Brauchen wir noch die Friedhofspflicht? Diese Frage steht gleich im Mittelpunkt bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.